Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Um Russland, das System Putin und die neue Wehrpflicht in Deutschland geht es heute bei uns. Aber keine Angst, wir sind immer noch eine Theatersendung. Und deshalb sprechen wir darüber mit dem Regisseur Kalle Fuhr, der am Schauspiel Köln zusammen mit den JournalistInnen von Korrektiv einen neuen Abend zu genau diesem Themenkomplex herausbringt: Krieg und Frieden. Kaum jemand hat in den vergangenen Jahren dem Dokumentar- oder auch Recherchetheater so viele Impulse gegeben wie er. Der Autor, Regisseur und Performer Kalle Fuhr. Zusammen mit InvestigativjournalistInnen von Korrektiv oder in Österreich Dossier war er schon in Cottbus den Verstrickungen von Politik und Wasserwirtschaft auf der Spur oder er tauchte tief ein in die Machenschaften des Immobilienpleitiers René Benko. Theater und Journalismus. Beim Publikum war das mehrfach ein echter Hit. Und jetzt hat Kalle Fuhr ein neues Projekt. Es geht um Russland. Krieg und Frieden heißt der Abend, der heute am Schauspiel Köln Premiere hat und sich nicht nur um das System Putin dreht, sondern auch auf die deutsche Russlandpolitik schauen will. Reden wir darüber. Kalle Fuhr, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
Russland, beziehungsweise der ganze Komplex Russland, Ukraine, Krieg und Deutschland. Es gibt eigentlich kaum ein größeres Thema, das man sich gerade vornehmen könnte. Wie passt das in einen Theaterabend?
Naja, es passt letztlich ja nirgendwo rein. Es reicht auch eine Doktorarbeit nicht, es reicht auch ein 300-seitiges Buch nicht. Alle müssen eine Auswahl treffen. Und ich habe diese Auswahl basierend erstmal auf der Annahme getroffen, dass ich sage, hey, ich habe gerade so viele Informationsfetzen. Ich höre bei Anne Will über Markus Lanz bis hin zu Maischberger permanent davon, wie alternativlos eine Wehrpflicht oder zumindest ein neuer Wehrdienst ist. Und während ich als Jugendlicher mit der Annahme aufgewachsen bin, dass so etwas wie Aufrüstung niemals sinnvoll sein kann, merke ich, dass diese Gewissheit ins Wanken gerät. Und diese Feststellung nehme ich als Ausgangspunkt, um mir gemeinsam mit Korrektiv jetzt 6 Monate lang diesen ganzen Komplex zumindest etwas näher anzuschauen.
Das heißt, es fängt im Grunde so ein bisschen von hinten an, wenn man sagt, die Wehrpflicht ist jetzt sozusagen der konkreteste Alltagsniederschlag, den viele, vor allen Dingen junge Menschen jetzt erleben werden in Zukunft infolge des Krieges und der deutschen Russlandpolitik?
Genau so ist es. Damit starten wir, gehen dann nochmal ganz an den Anfang von Wladimir Putins sehr steiler Karriere, weil es ja zumindest in den Gesprächen, die ich auch vorab in meinem Umfeld geführt habe, bis heute wahnsinnig viel Verwirrung darüber gibt, ob Putin überhaupt der Aggressor ist, als der er dargestellt wird. Was mich total irritiert hat, weil das war für mich irgendwie sonnenklar. Aber naja, die russische Propaganda, die reicht eben sehr weit und man wühlt da ganz schnell in der Keksdose russischer Desinformation, ohne dass einem das vielleicht so ganz bewusst ist. Also Stichwort NATO-Osterweiterung. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich darauf gestoßen bin, wo teilweise auch einfach Mythen im gesellschaftlichen Konsens noch immer verankert sind, wie dass es eine festgeschriebene Regel nach dem Kalten Krieg gab, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitern darf. Das wurde gebrochen und jetzt muss der Putin ja irgendwie reagieren. Und weil ich da eben schon gemerkt habe, hey, hier gibt es Verwirrung, dachten wir, okay, dann müssen wir wirklich an den Anfang zurück und hangeln uns dann vom Jahr 1985, wo Putin als KGB-Spion in Dresden stationiert war, bis ins Jetzt vor.
Wenn man mal auf dieses Russlandbild schaut, das Sie gerade schon angesprochen haben, das hatte ja in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten mehrere 180-Grad-Wendungen, mhm, ne, in gewissermaßen. Es gab Phasen der zelebrierten Nähe, da sprach dann auf einmal Wladimir Putin auf Deutsch im Deutschen Bundestag. Jetzt ist Russland wieder die große Bedrohung. Wenn man so tief in die Geschichte eingestiegen ist, welchen Eindruck bekommt man denn von dieser deutschen Russlandpolitik? Sind wir vor allem in der Rolle der Reagierenden?
Also ich erinnere mich noch sehr lebhaft an diesen Saga, Putin ist ein lupenreiner Demokrat.
Gerhard Schröder war das, genau.
Und also ist nicht das Einzige, wo Schröder vielleicht ein bisschen daneben lag. Nur was man, glaube ich, immer wieder mitdenken muss, dass Putin und sein Russland es schafft, Menschen für sich einzunehmen. Selber Gerhard Schröder ist seit seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt auf der Payroll von Nord Stream. Sein Jahresgehalt war zu Beginn 260.000 Euro. Da einfach ganz persönliche Interessen permanent mitschwingen, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Anderes Stichwort Hubert Seipel, der Journalist, der für den Öffentlich-Rechtlichen und auch für die Zeit viel publiziert hat, Dokus gedreht hat, der Journalist war, der ganz nah an Putin dran war. Stellt sich heraus, da gibt es verschleierte Zahlungen eines putinahen Oligarchen in einer sehr netten Summe. Und ich glaube, das ist erstmal ein Aspekt, den wir total mitdenken müssen. Und dann gibt es noch den ganz anderen Aspekt, auf den ich sehr ausführlich in dem Abend eingehe, nämlich den der Energieabhängigkeit. Deutschland hat sich von Putin über die letzten, was sind es jetzt, knapp 20 Jahre energieabhängig gemacht. Das war aus meiner Sicht nicht eine große Meisterleistung von Putin, dass er uns um seinen Finger gewickelt hat, sondern hat auch einfach was mit einem ewigen Hin und Her in der deutschen Energiepolitik zu tun. Unter Fischer und Schröder wurde der Atomausstieg beschlossen, es wurde auf erneuerbare Energien gesetzt. Bei Merkel-Rösler gibt es dann eine 180-Grad-Wende, Atomausstieg wird aufgehoben. Dann geht 2011 Fukushima hoch, dann macht man nochmal eine 180-Grad-Wende. Und in dieser Wankelmütigkeit gab es Lücken, die Putin dann zu füllen wusste. Aber wir sind immer noch permanent auf ihn angesprungen und tun das ja übrigens bis heute. Also bis heute, allein in diesem Jahr, landet LNG, Flüssigerdgas, im Wert von 2 Milliarden Euro aus Russland bei uns. Wir füllen seine Kriegskasse weiter. Und da eine Entschiedenheit reinzubringen und eben nicht die Reaktion auf die Reaktion der Reaktion zu zeigen, das ist etwas, was ich für mich in den letzten 25 Jahren der deutschen Russlandpolitik immer wieder zeigt.
Jetzt steht ja am Ende dieser Recherchen bei Ihnen und bei Korrektiv nicht bloß eine Reportage, sondern einmal mehr auch ein Theaterabend, in diesem Fall mit Ihnen selbst als einzigem Performer auf der Bühne. Was kann das, was die Tagesthemen oder die Polit-Talk-Runden so nicht können?
Oh, ich glaube ganz viel. Also das allererste ist, dass das Theater ein Raum der ungeteilten Aufmerksamkeit ist. Also es gibt ganz tolle Podcasts, die Recherchen minutiös aufdröseln. Nur wer setzt sich denn mal wirklich aufs Sofa und hört da jetzt 2 Stunden Podcast durch? Ich persönlich tue das nicht. Ich bin dabei permanent abgelenkt. Die volle Aufmerksamkeit haben Podcasts nicht, hat auch eine Talkshow nicht. Im Theater haben wir das. Also dieses Sammeln und mal im großen Bogen Sachen zu betrachten. Also Nord Stream 2, auch so ein Fall, da erzähle ich auch lange drüber. Die Debatte, die es um Nord Stream 2 in den letzten Jahren gibt, ist, ob jetzt die Ukraine oder die Russen das Ding hochgesprengt haben. Aber was davor alles passiert ist, das ist unglaublich einfach. Also weil letztlich Nord Stream 2 auch als Schablone gesehen werden kann, wie der Ukraine-Krieg zustande kommen konnte. Solche Bögen anzubieten, ich glaube, da werden viele Leute sagen, okay, ich habe zwar schon viel gehört, aber was habe ich wirklich gewusst? Und ein weiterer Vorteil, den wir jetzt in unserer ja fast langjährigen, kann man ja schon sagen, Theater- und Journalismus-Erfahrung gemacht haben, ist, dass gerade so schwere Themen, die jetzt nicht vor Good News strahlen, dass die im Kollektiv einfach besser verdaulich sind. Weil normalerweise konsumiert man Nachrichten ja alleine oder im allerengsten Kreis und ist dann damit alleingelassen. Im Theater haben wir den Raum, auch nach einer Vorstellung noch ein Forum zu geben, das Publikum miteinander diskutieren zu lassen oder zumindest zusammen ein Kölsch zu trinken und das Ganze gemeinsam zu verdauen.
Und da klingt ja schon was an, was viele Ihrer Arbeiten in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat. Also sei es das Kraftwerk in Cottbus oder Aufstieg und Fall des Herrn René Benko in Wien. Das Theater als Agora, als Bürgerversammlung und das eben oft auch verbunden mit dem Ort, mit dem diese Themen in der unmittelbaren Beziehungen stehen. Das stelle ich mir jetzt hier so ein bisschen schwieriger vor, weil es so ein großes Thema ist, so ein Makrothema. Was hoffen Sie denn, was der Abend auslösen wird?
Na, ich hoffe in erster Linie, dass er etwas Emotionalität aus der ganzen Debatte rund um die Ukraine-Unterstützung und auch die Wehrpflicht zieht. weil wir haben es hier einfach mit so schwerwiegenden Entscheidungen zu tun, wo ich persönlich auch bei mir merke, dass da natürlich Ängste hochkochen, Emotionen hochkochen, nur die helfen da aus meiner Sicht nicht weiter. Und da einen möglichst nüchternen, faktenbasierten und trotzdem zugänglichen und auch ein bisschen unterhaltsamen Abend anzubieten, halte ich für einen sinnvollen Beitrag.
Mal wieder Großem auf der Spur. Krieg und Frieden, ein Bühnenessay von Kalle Fuhr zusammen mit Korrektiv. Um Russland und Deutschland geht's heute Abend bei der Premiere am Schauspiel Köln. Kalle Fuhr, ich danke fürs Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Und das Gespräch mit Kalle Fuhr haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Am vergangenen Samstag, da wurde der Deutsche Theaterpreis Faust verliehen und eine Inszenierung ließ dabei besonders aufhorchen, weil nämlich in der Kategorie Genrespringer eine Produktion gewann, die erst einmal gar nicht im Theater zu sehen war, sondern auf Social Media. Mike, Hacking the Manosphere heißt die Produktion, für die das Kollektiv Online Theater Live Gruppen auf TikTok unterwandert hat, in denen Männer Hass auf Frauen verbreiten. Später wurde daraus unter anderem eine Lecture-Performance und auch ein Hörspiel für das Deutschlandradio. Und da hören wir jetzt mal rein.
Keine Schwäche zeigen, trainieren. Scheiß auf Beziehungen. Frauen sind sowieso Zeitverschwendung. Sie werden anstehen, wenn du Geld hast, wenn du den Körper hast. Manche Typen auf dieser App kennst du schon ewig. Du hast mitbekommen, wie deren Bizeps immer größer wurde. Es fühlt sich nach einer Art Freundschaft an. Du würdest denen viel anvertrauen. Aber manches ist dir zu krass. Manche Kommentare zu radikal. Andererseits, wer bist du denn zu sagen, was zu krass ist? Irgendeinen Punkt werden sie schon haben. Erfolg ist Erfolg ist Erfolg. Und alle sagen das.
Und jetzt am Telefon ist eine der MacherInnen der Faust-Gewinner-Produktion Mike, Kati Kraft von Online Theater Live. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Die gezielte Unterwanderung antifeministischer Szenen auf TikTok, darum ging es bei Ihnen bei dem Projekt. Noch einmal vielleicht kurz erzählt, wie sind Sie damals vorgegangen und was hat das ausgelöst?
Naja, also wir haben uns eigentlich erstmal auf eine Recherche begeben. Also wir haben uns selber vorgestellt, wir wären Jungs oder junge Männer zwischen 18 und 24. Was wären da unsere Hobbys? Wir interessieren uns vielleicht für Fußball, für Sport, für Muskelaufbau oder Karriere oder Beziehungsthemen oder so und sind dann auf TikTok gegangen, also haben uns neue Profile gemacht und haben uns sozusagen da so durchgeswiped. Man landet eben auch sehr schnell in so Bubbles. Die Stimmung, die dort herrscht, ist irgendwie sehr hart und kalt. Also geht darum, wie Männer sein sollen und dass die möglichst ihre Gefühle runterschlucken und dass man mit Sport ganz viel löst und am Ende einfach viel Geld verdienen muss. Und dann wird sich sozusagen alles im Leben schon irgendwie gut fügen. Und da sind wir eben auch reingeraten und haben dann aber irgendwie gedacht, wir wollen dem was entgegensetzen. Wir müssen, um diese gleichen Leute eben auch zu erreichen, zwar diesen Stil, also die Musik, die Sprache und so weiter, diese Videos auch benutzen, aber einfach andere Botschaften senden. 3 Monate lang haben wir 3 Accounts auf TikTok bespielt mit Videos, haben da die Kommentare beantwortet und Nachrichten beantwortet und so weiter.
Das heißt, da kam eine ganze Welle eigentlich zurück auf diese Aktion. Welche Rolle kann denn die Kunst im digitalen Raum spielen, um so Radikalisierungsdynamiken zu irritieren oder aufzubrechen?
Diese Videos, die so junge Leute ansprechen oder auch andere Leute ansprechen, die funktionieren auf einer emotionalen Ebene. Und da denke ich, oder für mein Verständnis ist das sehr eine Chance für Theater, weil das ja so ein Kern von Theater ist. Also Empathie schaffen mit Figuren, mit Erzählungen, dass man Erlebnisse schafft. Und ich glaube, dass das eben was ist, was man online auch als Theatermensch super gut machen kann. Also eben Alternativen schaffen oder in den Austausch gehen. Das hat super funktioniert, auch bei uns irgendwie in den Kommentaren zum Beispiel.
Ihre Gruppe hat das Internet mal als das größte Theater der Welt beschrieben. Trotzdem gab es jetzt diese Rückführung nochmal in so klassischere Theaterformen, also Lecture-Performance, Hörspiel ist ja auch eine Theaterform. Hat das Theater im Digitalen noch immer so ein bisschen das Problem, dass man es dort nicht so richtig vermutet?
Also erstmal war das eine Notwendigkeit, die sich aus den Förderstrukturen ergeben hat. Also wir mussten für die Förderung auch irgendwas machen, was man sozusagen dann irgendwo auf einer Bühne offline anschauen konnte. Das war eine Voraussetzung einfach, um uns bewerben zu können. Und haben das dann eben auch versucht zu nutzen, dadurch, dass wir gesagt haben, okay, da erreichen wir dann auch nochmal ein anderes Publikum und wir können ja vielleicht auch andere Kunstschaffende motivieren, dass sie auch sowas machen wie wir oder dass wir irgendwie ins Gespräch kommen können, wie man irgendwie Strukturen für so eine Art von Theater, wie wir sie eben machen, auch schafft. Weil das, was auf Social Media stattfindet, ist ja eh schon Theater. Es ist ja irgendwie, es gibt diesen Austausch, es gibt diese Inszenierung, es gibt ganz viel, was man als Theater bezeichnet. Und ob wir das jetzt Theater nennen oder nicht, ist eigentlich egal. Es findet ja eh statt.
Jetzt hat die Jury extra hervorgehoben, dass ihre Arbeit den Möglichkeitsraum des Theaters erweitert habe. Zugleich hat man ja den Eindruck, dass das Online- und Digitaltheater, so wie es in der Pandemie ja aufblühte, schon irgendwie wieder fast vorbei ist. Also zumindest aus der großen Aufmerksamkeit, die es damals hatte, verschwunden ist. Hatten wir vielleicht einfach falsche Vorstellungen davon, wie Theater im Digitalen funktionieren kann, gerade auch mit Blick auf sowas wie Interaktivität?
Ja, die Frage ist ja, ob Online-Theater oder Digitaltheater in der Pandemie so verstanden wurde, wie wir das verstehen. Also weil in der Pandemie hat man ja einfach viel, was normalerweise in einem Offline-Theaterraum stattfindet, sozusagen übertragen in irgendwie Apps oder Gruppen oder so. Aber die Frage ist, hat man wirklich Online-Theater wie das, was eben auf Social Media eh schon stattfindet, zum Beispiel ernst genommen? Das hat den öffentlichen Raum unglaublich erweitert und diese sozialen Medien, die sind Teil dieses öffentlichen Raums und dort findet eben Theater schon statt. Wer hat denn das bisher begriffen oder wer nutzt das vor allem? Das sind halt extremistische, rechte, spalterische Netzwerke, die auch damit sehr erfolgreich waren. Und wir glauben eben, dass man dem was entgegenhalten muss. Das begründet für uns auch diese Notwendigkeit für ein echtes Online-Theater. Die bestand schon eigentlich vor der Pandemie. Die besteht weiterhin über die Pandemie hinaus. Dafür muss man auch nichts neu programmieren oder erfinden. Man muss einfach das nutzen, was da ist. Und vielleicht ist es ja auch so eine Chance, dass man Theater so ein bisschen aus so einem elitären Rahmen, in dem es auch noch manchmal steckt, so herauskommen kann und sich wirklich einfach für viele, viele Menschen öffnen kann.
Ja, das ist Ihnen ganz offenkundig gelungen. Mike, Hacking the Manosphere von Online Theater Live, hat den Faustpreis gewonnen in der Kategorie Genre Springer. Und das Doku-Hörspiel, das gibt's weiterhin zu hören in unserer Mediathek und auch unter hörspielundfeature.de. Kati Kraft, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen. Ciao.
Und zu unserem Gespräch passt leider auch eine Meldung aus dieser Woche, denn auch die Lecture-Performance von Mike wurde mitproduziert vom HAU in Berlin und dem FFT in Düsseldorf. Beides Häuser, die im wichtigen Bündnis internationaler Produktionshäuser zusammengeschlossen sind. Das allerdings soll ab kommendem Jahr keinerlei Bundesförderung mehr bekommen und steht damit vor dem Aus. Amelie Deufelhardt, Intendantin von Kampnagel in Hamburg, ebenfalls Teil des Bündnisses, sagte dazu hier bei uns im Programm.
Die ganzen Produktionshäuser, die internationalen, haben eben in den letzten 10 Jahren mit den Geldern des Bundes, das waren insgesamt 5 Millionen pro Jahr für 7 Häuser, extrem ihre Arbeit ausweiten konnten, weil das quasi auch freie Gelder waren, sodass sowohl große internationale Koproduktionen, internationale Premieren von Stücken, die dann auch weltweit getourt sind, aber auch Netzwerkarbeit extrem gefördert wurde. Also es ist ein sehr, sehr harter Schlag für die Häuser.
Ja, eine ungewisse Zukunft für das Bündnis internationaler Produktionshäuser. Vielleicht denkt die Politik ja nochmal darüber nach.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Valerie Czeplanowa. Sie erinnert sich an einen sehr besonderen Anfang.
Meine geniale Stelle war Margit Bendokart in den Persern von Dimiter Gottschew. Beginn und sie sagte Namen auf. Sie hat einfach nur Namen gesagt, 20 Minuten lang. Und ich sah Geschichte, ich sah Kriege, ich sah Leben und Drama und Wechsel. Und ich dachte, dass das möglich ist, nur Namen zu sagen, ohne Sätze. Und mir wird Krieg spürbar durch die Art, wie sie das sagt. Das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, das zu können.
Valerie Ceplanow war über Margit Bendokat in Dimitar Gortschevs berühmter Inszenierung Die Perser 2009 war das. Und damit sagen wir von Rang 1 Tschüss für diese Woche.